Am Mittwoch wurde am Oberlandesgericht in München das Urteil über die 5 Angeklagten im NSU-Prozess gesprochen. Nebenklage und kritische Prozessbeobachter ließen schon im Vorhinein erklären, dass das zu erwartende Urteil keine wirkliche Aufklärung im NSU-Komplex bringen wird. Wir haben mit Ihnen bereits am Mittwoch nach der Urteilsverkündung über Ihre Einschätzung des Urteils gesprochen. Jetzt ist eine Woche vergangen und ich gebe nochmal die Frage an Sie wieder. Alexander Hoffmann, wie bewerten Sie denn das gefällte Urteil?
Naja, es hat sich an meiner Grundbewertung nicht viel verändert. Ich bin einerseits verärgert über die Art und Weise, wie das Urteil begründet wurde, wie die Urteilsverkündung vonstatten gegangen ist, wie es jetzt danach auch noch weiterging, dazu vielleicht gleich noch mehr. Ich bin aber andererseits auch leider negativ bestätigt in den Einschätzungen, die ich im Vorfeld hatte, was hier wohl bei rauskommen könnte. Wir haben das immer befürchtet, dass das Gericht den Ball der Bundesanwaltschaft aufnehmen würde und hier, ich sag mal ein bisschen in Bildersprache, ein Schlussstrichurteil machen würde. Wir haben zahlreiche, wirklich viele Anträge gestellt, um das zu verhindern. Wir haben ja aber auch aus diesem Grunde sehr viel Pressearbeit im Vorfeld gemacht, weil wir gesagt haben, wir können nicht einfach darauf vertrauen, dass das Gericht das so machen wird, wie wir das für richtig halten. Es ist dabei geblieben, das Gericht hat mit meiner Ansicht nach sehr schwachen Argumenten alle Zweifel zur Seite gewischt und verkündet, es wären nur die 3 gewesen, Zschäpe, Mundlos und Dönhardt, die den eigentlichen NSU ausgemacht hätten. Die Unterstützer, die hier mit angeklagt waren, hätten nur relativ geringe Kenntnisse gehabt. Das ist in einer Art und Weise gemacht worden, die ärgerlich war, weil beispielsweise der Teilfreispruch von André Emminger begründet worden ist mit der, ich zitiere jetzt, glaubhaften Erklärung von Beate Zschäpe. Und das ist schon ein bisschen unfassbar.
Ja, auf André Emminger möchte ich dann später nochmal zurückkommen. Jetzt erstmal möchte ich zurückschauen. Kritische ProzessbeobachterInnen machten Mitte 2015, also nach 2,5 Jahren NSU-Prozess, vor dem Oberlandesgericht München eine Wende in der Beweisaufnahme fest. Vorher hatte der Vorsitzende Richter Götzl sehr kritisch in Neonazi-Strukturen und auch in den Verfassungsschutz hineingeleuchtet. So ließ er viele, auch hochrangige Beamte vom Landesamt für Verfassungsschutz Hessen vorladen, um die Rolle des V-Mann-Führers Andreas Temme herauszufinden. Und dann endete plötzlich das Erfassen von größeren Strukturen um den NSU herum. Wie erklärt sich denn die Nebenklage das Verhalten des Gerichts? Gab es Anlass für das Gericht, nicht so tief in staatliche geheimdienstliche Behörden zu schauen?
Naja, es war so, dass die ursprüngliche Anklageschrift quasi gar keinen der V-Leute benötigt hätte. Die ursprüngliche Anklageschrift hat es ganz weggelassen. Und die Nebenklage hat natürlich sehr große Arbeit reingesteckt, schon sehr früh zu zeigen, dass es ohne die Vernehmung der V-Leute und ohne die Vernehmung beispielsweise des Verfassungsschutzmitarbeiters Temmes überhaupt nicht gehen würde. Und das Gericht hat in der Anfangszeit, in den ersten 2 Jahren, 2,5 Jahren, einigen von diesen Anträgen einfach nachkommen müssen, weil sowohl juristisch als auch von der Öffentlichkeit her der Druck so groß war. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem alle Beweisanträge und alle Sachen abgearbeitet waren, die nun tatsächlich gar nicht vermeidbar waren, auch beispielsweise die Unterstützung durch Blatt und Anna in Sachsen, das lag einfach auf der Hand. Wir konnten entsprechende Zeugenvernehmungen und Aussagen aus der Ermittlungsakte vorlegen und sagen, die müssen gehört werden. Als das alles abgearbeitet war, hat das Gericht eine Kehrtwende gemacht und hat gezeigt, abgesehen von dem, was schon in der Akte zumindest angelegt war, wollen sie keine weitere Aufklärung machen und haben sich immer wieder auf die Aussage zurückgezogen, für die Verurteilung von dem hier Angeklagten kommt es auf mehr nicht an.
Die Bundesanwaltschaft war ja die Hauptklägerin im Verfahren. Sie vertrat auch die BRD als Geschädigte und leitete auch die Beweisaufnahme. Die Bundesanwaltschaft ist wiederum dem Generalstaatsanwalt unterstellt, der ein politischer Beamter ist und dem Innenministerium für Justiz untergeordnet ist. Bei solchen Zugehörigkeiten, inwieweit ist denn da überhaupt Aufklärung möglich, frage ich mich, beziehungsweise inwieweit lässt sich dieses juristische System überhaupt Ermittlungen gegen staatliche Institutionen zu?
Also ich muss leider an der Stelle korrigieren, die Ausführungen waren so nicht ganz richtig. Es stimmt im Kern, die Bundesanwaltschaft, der Bundesanwalt ist eine Institution, die eine politische Institution, aber sie entspricht halt dem, was die normalen Staatsanwaltschaften im Lande für die Landgerichte sind. Das ist halt die zuständige Staatsanwaltschaft. Und Staatsanwaltschaften sind immer dem Ministerium untergeordnet. Das ist also nichts Besonderes, außer dass natürlich die Bundesanwaltschaft in besonderer Weise politisiert ist, weil es immer um hochpolitische Themen geht. Die Bundesanwaltschaft hat hier sicherlich, und die Festlegung der Anklageschrift erfolgte ja schon Ende 2011, Anfang 2012. Die Bundesanwaltschaft hat sicherlich in Abstimmung mit der Innenpolitik diese Anklage gemacht und hat sicherlich in Absprache mit dem Innenministerium die Festlegung gemacht, wir wollen davon ausgehen, dass der NSU nur aus 3 Personen bestand, die isoliert waren, und wir wollen möglichst wenig aufdecken, was an Verschulden und Verwicklung der Behörden da war. Und ja, wenn eine staatliche Anklagebehörde, die immer in der Justiz tätig ist, ist es immer besonders schwierig und vielleicht sogar unmöglich, tatsächlich Aufklärung von Verstrickungen von staatlichen Institutionen zu betreiben. Das ist ein Grundproblem, was in jedem Staat, in jedem Land vorhanden ist und was sich auch hier ganz spürbar ausgewirkt hat. Das war ja auch nicht nur im Prozess so. Es war ja auch das Problem, dass beispielsweise für die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse die Ämter für Verfassungsschutz die Akten ausgesucht haben, die den Parlamentariern zur Kontrolle vorgelegt wurden. Das ist natürlich absurd.
Ich möchte nochmal auf das Urteil für Eminger zu sprechen kommen, was Sie auch schon angesprochen hatten. Die Bundesanwaltschaft hatte ja für Eminger 12 Jahre Haft gefordert, ebenso wie für den Angeklagten Ralf Wohlleben. Selbst die Bundesanwaltschaft vermutete hinter ihm vielleicht eine Art viertes Mitglied des NSU. Er soll wissentlich das Auto für den Anschlag in der Stollengasse zur Verfügung gestellt haben. Im Urteilsspruch stützte dann das Gericht seine Begründung auf die Aussagen Chepes, dass Eminger erst später von den Morden des Trios erfahren habe. Jedoch hat der Richter Götzel diese Aussagen vorher noch als unglaubhaft abgetan. Das erscheint mir sehr widersprüchlich. Wie bewertest du denn dieses Urteil jetzt vor diesem Hintergrund?
Das erscheint mir auch sehr, sehr, sehr unglaubwürdig und komisch. Und ich habe große Probleme damit, das anzunehmen. Das finde ich wirklich widersinnig. Letzten September noch hat das Gericht Eminger in Haft genommen, hat gesagt, es besteht ein dringender Tatverdacht und es besteht eine hohe Straferwartung. Und jetzt haben sie ihn ja für diese Vorwürfe freigesprochen. Er ist ja jetzt, es geht nicht um die Höhe der Strafe, sondern er ist nur verurteilt worden, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bahncard übergeben haben soll, im Wissen, dass damit terroristische Aktivitäten unterstützt werden. Und alle anderen Sachen, die wir im Grunde genommen nachgewiesen haben, sagt das Gericht, jetzt hatte er keinen Vorsatz der Unterstützung. Das ist wirklich absurd und widersprüchlich. Das Gericht widerspricht seinem eigenen Haftbefehl.
Herr Hoffmann, in dem Blog der Nebenklageanwälte des NSU-Prozesses wird in dem Selbstverständnis davon geschrieben, dass die Nebenklageanwältinnen sich als Teil eines Kampfes verstehen, dass sie helfen wollen, dass die Opfer der NSU-Taten aus der Opferrolle herauskommen und bei der Aufarbeitung der Verbrechen aktiv mitarbeiten wollen, also sie auch als Nebenklageanwältinnen. Inwieweit ist politischer Aktivismus und der Anwaltsberuf miteinander vereinbart? Oder also welche Widersprüche ergeben sich denn dazwischen politischer Haltung und dem Beruf?
Die größten Widersprüche werden wir gleich merken, weil mir die Zeit losläuft und ich demnächst aufbrechen muss. Aber ich glaube, es ist zwingend. Ich glaube, man kann keine gute Strafverteidigung machen und auch keine gute Nebenklage, wenn man gesellschaftspolitische Fragen außen vor lässt. Es ist meiner Ansicht nach wirklich zwingend, dass man einen politischen Blick hat und in allen Fragen, in denen es um umstrittene Themen und Motive geht, muss meiner Ansicht nach zur Kenntnis nehmen, dass es eben auch gesellschaftliche Auseinandersetzungsprozesse sind. Auch in der Bewertung dieses Urteils wird man nicht drum herum kommen zu sehen, welche politische Bedeutung die Thematik und auch der Versuch, eine bestimmte Antwort darauf zu geben, für den Staat hat. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja hier ein Staatsschutzsenat, dem diese Aufgabe übertragen wurde. Das sind besondere Senate bei den Oberlandesgerichten. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass besonders vertrauenswürdige, den Staat verpflichtete Richter hier drüber urteilen und dann halt in der Regel auch Urteile schon vom Interesse des Staates auch mitbestimmt sind.
Herr Hoffmann, vielleicht haben wir noch Zeit für eine Abschlussfrage. Inwieweit gibt es denn noch Hoffnung auf Aufklärung? Sie haben sich ja der Kampagne Kein Schlussstrich angeschlossen und es laufen ja immer noch Nebenverfahren im NSU-Prozess. Gibt es da vielleicht Möglichkeiten der Aufklärung?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Wir werden alles nutzen, jedes Verfahren, jeden Untersuchungsausschuss. Aber ich glaube im Urteil nicht, dass wir noch aus Verfahren bei deutschen Gerichten zum jetzigen Zeitpunkt Aufklärung kriegen. Aber ich glaube, es ist eine Aufklärung immer noch mit politischem Druck, mit Recherche und mit antifaschistischer Arbeit möglich. Denn es wird nicht möglich sein, dauerhaft all diese Geheimnisse zu behalten. Irgendjemand wird reden, auf irgendwelche Quellen wird man stoßen. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mehr wissen, wenn wir den gesellschaftlichen Druck zur Aufklärung aufrechterhalten und die antifaschistischen Aktivitäten.